Es gibt keine Abkürzung. Also wenn mir jemand erzählt, es gibt eine Abkürzung, also wenigstens ich in 41 Jahren habe es nie hinbekommen. Immer wenn ich eine Abkürzung genommen habe, bin ich gegen die Wand gelaufen. In unserem vorigen Geschäft hattest du entweder, sag ich mal, den Porsche-Katalog in der Hand oder musstest Leute kündigen. Ein Mittelding gab es nicht.
Du alleine Geschäftsführer?
Ich alleine Geschäftsführer. Eine Neugründung.
Und dann?
Dann ging es voll in die Hose.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Mittelstars Podcasts. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist bei uns der Navid Company. Und wir werden zusammen herausfinden, wie der Navid die Migration von Braunschweig nach Hannover bis nach Mallorca geschafft hat, warum er am Anfang seiner Karriere durch deutsche Clubs getingelt ist, danach mit RAF, den 187ern und Co. auf Tournee gegangen ist, warum er dann auf Mallorca eine Online-Marketing-Agentur gegründet hat und vor allem, warum er schafft, auszusehen wie der junge Tony Hamadi von 4blocks. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Navid. Schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor.
Moin, Markus. Mein Name ist Navid Company. Ich bin der Gründer von Next Level Affiliate Marketing. Wir sind eine Affiliate-Marketing-Agentur. Lebe auf Mallorca mit meiner Frau und meinem Hund und genieße das Leben.
Ja, sehr, sehr gut. Du bist unser erster Gast, der quasi das Unternehmertum im Nachnamen trägt. Du heißt ernsthaft Navid Company, also das englische Wort für Firma ist dein Nachname.
Vollkommen richtig.
Wie kommt es denn bitte dazu?
Das ist eigentlich ganz lustig. Also mein Urgroßvater war ein großer Großgrundbesitzer und eine Bank im Iran. Zu der damaligen Zeit gab es keine Nachnamen. Das war Anfang der 1900er. Und zu dem Zeitpunkt hat der Schah gesagt, hey, wir brauchen Nachnamen. Und im Endeffekt war die Aussage dann, okay, jede Familie sollte einen Nachnamen bekommen. Die Firma von meinem Urgroßvater hieß Fast Trading Limited Company. Und so kam im Endeffekt danach, ich glaube, der damalige Ministerpräsident vom Fast, das war dem Bundesland, wo mein Urgroßvater herkam. Und meinte, ja, sie brauchen einen Nachnamen. Und er meinte, ja, okay, dann heiße ich jetzt Familie Company.
Wow.
Und so kamen wir zu dem Namen.
Also das Coole ist ja, wenn du auf internationalen Messen unterwegs bist, steht da der ernsthafte mal Company drauf, wie bei ungefähr 4000 anderen Besuchern. Nur bei dir steht es halt zweimal drauf.
Vollkommen richtig. Und die meisten denken so, hä, warum schreibst du überhaupt Company drauf? Bist du ganz im Schugge? Und im Nachhinein kommt sich dann in den Gesprächen heraus, dass das nun mal mein Nachname ist.
Okay. Das heißt, ihr kommt ursprünglich aus dem Iran. Du bist in Deutschland aufgewachsen und bist aber nicht Bauingenieur oder Arzt. Deine Mama ist aber trotzdem stolz auf dich.
Meine Mama ist stolz auf mich, ich glaube mein Papa auch. Meine Eltern sind 1970 zum Studieren nach Deutschland gekommen, sind dann nach der Islamischen Revolution hier geblieben. Ich bin dann 1982 geboren, also wie man herauskriegt, bin ich so 41 Jahre alt. Und eigentlich so die typische Flüchtlingsgeschichte. Meine Eltern haben hier studiert. Mein Vater hat dann den Status als Flüchtling bekommen, Mitte der 80er, und wir sind hier geblieben. Und das war eigentlich nicht der Plan. Eigentlich war die Grundidee, nach dem Studium wieder in den Iran zu gehen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Und ja, daher bin ich geboren in Braunschweig, aufgewachsen in Hannover.
Okay, und klassischer Weg, Schule, Abitur, studiert?
Mit ein paar Höhen und Tiefen. Also ich muss sagen, ich war nie wirklich ein guter Schüler. Ich glaube, meine Mutter und auch mein Vater hatten sehr, sehr viel graue Haare deswegen bekommen. Ich weiß noch, eine Anekdote von meinem damaligen Deutschlehrer meinte, Navid ist nicht dumm, er ist nur strunzenfaul. Und ich glaube, das hat es getroffen. Ich habe nie den Zugang zum Lernen bekommen. Also ich habe auch irgendwie im Abitur, im schriftlichen das Abitur 1, 2 und 3 Punkte geschrieben. Das heißt, ich muss in alle Nachprüfungen, habe es dann trotzdem bestanden mit einer grandiosen 3,5. Also und habe dann angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, aber eigentlich das, was ich halt immer schon konnte, seitdem ich 14 war, halt arbeiten.
Okay, das heißt, du hast während des Studiums, hast du dich denn auch selbstständig gemacht oder die ersten Erfahrungen gesammelt als Unternehmer?
Ich habe die ersten Erfahrungen gesammelt noch in der Schulzeit.
Was hast du gemacht?
Ich habe mit 17 angefangen, Partys zu veranstalten, obwohl ich das nicht durfte. Ich habe halt für unsere Schule damals in Diskotheken in Hannover, in einem festen Club, für den ich damals auch gearbeitet habe, halt Partys veranstaltet und habe danach, nachdem ich 18 wurde, das Eventmanagement für den Club übernommen und habe das eigentlich bis zum Ende meiner Abiturzeit gemacht, habe dann irgendwie angefangen, Uni-Partys zu veranstalten und dann ging das einfach so weiter und dann war ich Promoter in Hannover und habe in meiner Heimatstadt dann irgendwie Partys veranstaltet.
Wir reden von Clubs, die durchaus 1.000, 2.000 Gäste auch hatten.
Also ja, also der Club, wo ich angefangen hatte, hatte eine Kapazität von 1.000, sage ich mal. Die Großveranstaltungen, die wir zu dem Zeitpunkt gemacht haben, waren, ich glaube, Peakzeit waren so 2.500.
Krass. Und denn, wie entwickelt man sich von jemandem, der quasi Clubpartys betreibt, unternehmerisch weiter?
Naja, man muss sich ja weiterentwickeln, weil ich glaube, zu der Zeit, wie schon gesagt, ich habe dann auch angefangen zu studieren. Ich war so gut in meinem Studium, ich war so gut in meinem Abitur, wie du ja gerade erfahren hattest, dass ich auf jeden Fall in Hannover nicht studieren konnte, weil es da Numerus Clausus gab. Also musste ich dann nach Bremen, und weil das irgendwie NC-frei war. Und so die ersten, ich glaube, 4 Jahre hat mich das Studium eigentlich gar nicht interessiert. Das heißt, ich bin durch jede Prüfung durchgefallen, die es gab, und habe eigentlich dann im Blaumann nachts wirklich Plakate aufgehangen und dachte, ich bin halt der Überpromoter. Bis ich dann irgendwann bemerkt habe, dass man halt auch mit Partys sehr viel Geld verlieren kann. Was dann auch passiert ist. Und so habe ich danach angefangen, dass ich einen festen DJ-Stamm hatte und Künstlerstamm hatte, die ich dann verbucht habe in unterschiedlichen Diskotheken. Und so hat es dann angefangen, dass aus einer, sag ich mal, der Promoter-Tätigkeit, die ich hatte, dann halt eine Booker-Tätigkeit wurde.
Okay, das heißt richtig, eigene Künstler unter Vertrag in Anführungszeichen. Du hast dafür gesorgt, dass die auflegen, Clubs, Diskotheken und Co. hast die weitervermietet und hast deinen Schnitt daraus quasi gezogen als Unternehmer.
Genau, vollkommen. Eigentlich wollte ich mal selber DJ sein, aber ich war grundsätzlich viel zu schlecht dafür. Taktgefühl gab es auch nicht, aber ich war immer gut in Zahlen. Und das war halt einfach auch der Punkt, der mich dazu geführt hatte, dass ich dann Booker wurde. Und es hat halt angefangen mit DJs und ging dann halt weiter zu MySpace-Wundern, die wir danach halt irgendwie zu der Zeit gesigned haben aus Amerika.
MySpace-Wundern. Du musst, glaube ich, ganz kurz erklären, was war MySpace und dennoch mal, was sind MySpace-Wunder?
Also MySpace war der Vorgänger zu der Mitte der 2000er von Facebook. Mhm. Und ein großer Teil waren halt Künstler, die nicht gesigned waren bei großen Labels, die das halt irgendwie als Plattform genutzt hatten. Und einer von denen war Francisco, da hat einer unserer DJs gesagt, hey, der ist super, der hat voll die Reichweite, und hat ihn angeschrieben. Und wir haben dann angefangen, Tourneen für ihn zu veranstalten in Europa. Und das lief halt sehr gut. Also gerade bei der ersten Tour waren wir, glaube ich, 10 Tage unterwegs, haben 14 Shows gespielt und im Schnitt waren irgendwie 2.500 Leute.
Also das heißt, das Arbitrage-Modell war, da war irgendjemand online schon sehr reichweitenstark. Der war nicht gesigned, also hatte kein Label oder irgendwas anderes. Ihr habt ihn dann gesigned und habt diese Online-Reichweite genommen und geguckt, wie funktioniert denn das offline in Clubs?
Vollkommen richtig.
Und das hat funktioniert, da kamen bis zu 2.500 Leute.
Da kamen bis zu 200.000 Leute und ich glaube, in der Peak-Zeit haben wir, ich glaube, innerhalb von 2,5, 3 Jahren, ich glaube, 200 Shows gespielt. Also komplett durch Europa getingelt. Ich war bei RTL im Radio in Belgien, weil auch alle dachten, dieses Bootleg, also wie schon gesagt, dieser Song, der gemacht wurde, das war ja nicht mal ein offizieller Song, es war nur ein Remix, den alle dachten, der wäre halt, das war ein Clubhit. Und so kamen wir dazu. Und eigentlich bin ich immer freitags um 2 Uhr morgens losgefahren. Er kam immer um 8 Uhr morgens in Frankfurt an mit ein paar Tänzern in so einem Minivan, also Multivan, durch die Gegend gefahren, ihn eingesammelt, 2, 3 Shows gespielt, Sonntag wieder zum Flughafen gefahren und dann Montag saß ich wieder in der Vorlesung.
Das heißt, du warst während des Studiums im Regelfall müde, aber relativ vermögend.
Ja.
Ja, okay. Also Studentenjob musstest du ja nicht mehr suchen, das hat ganz gut funktioniert.
Ja, ich habe sogar zwischenzeitlich für meinen Lebenslauf bei meinem Lehrstuhl gearbeitet als Zivi, aber ich hatte eigentlich gar keine Zeit dazu arbeiten, also habe ich meine Zeit an andere verkauft, die dann für mich gearbeitet haben, die haben mir eine Rechnung gestellt und ich habe sie bezahlt. Fand mein Professor damals auch nicht so toll, aber war die Realität. Aber ich muss sagen, ja, zu der Zeit lief es ganz gut, aber es gab natürlich auch andere Zeiten, wo du halt einfach mal in 2 Wochenenden mit Partys irgendwie auch 20.000, 30.000 Euro versenkt hast.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht nur so Glorifizierung, dass das alles super läuft.
Okay, und dann hast du dich vom Booker quasi zu jemandem weiterentwickelt, der eigene Tourneen veranstaltet und auch dementsprechend Hallen füllt. Und dann kam auch Deutschrap so langsam in Deutschland auf, oder?
Also es war so die zweite, sag ich mal, das zweite Revival von Deutschrap. Es war ja Anfang der 2000er. Dann war es relativ ruhig und ich habe dann meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt und der war halt in diesem ganzen Deutsch-Hip-Hop-Thema drin. Ja, und ich war gerade fertig mit dem Studium und naja, wie du schon gesagt hast, meine Mutter wollte natürlich sagen, ja, jetzt bist du ja Diplomökonom, jetzt kannst du ja anfangen für die Allianz oder für PwC zu arbeiten. Das war aber jetzt nie das, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann hatte ich im Endeffekt mit meiner Mutter einen Deal, dass sie gesagt hat, okay, iranische Mütter sind sehr fordernd, aber sie lieben einen. Und in allererster Linie war es so, dass sie gesagt hat, okay, gib mir 2 Jahre Zeit. Und ich habe dann im Endeffekt dann in meiner Anliegerwohnung meiner Eltern unten im Keller in einem Raum mit Lorenz saßen wir da und haben Tourneen verbucht und haben halt auch geguckt, welche Künstler können wir sein. Lustig war ja zu dem Zeitpunkt, es gab halt gerade einen Wandel von Hip-Hop. Das heißt, die ganzen Major-Labels haben Hip-Hop nicht gesigned. Die haben auch alle ihre Reichweite über YouTube und Facebook und Instagram generiert und darüber auch Platten verkauft. Und meine Aufgabe war es halt zu gucken, welche Künstler gibt es und welche Künstler haben noch keine Reichweite oder haben eine riesige Reichweite, aber keine Tourneen. Und habe sie dann wirklich angeschrieben über Facebook und meinte, hi, ich bin's Navid aus Hannover, willst du nicht eine Tournee haben?
Und so bist du dann an die 187er und auf Raff gekommen.
Ich bin so als allererstes auf Raff Kamera gekommen. Raff war, sag ich mal, der erste Künstler, wo ich auch wirklich aktiv ihn gesourced hatte. Es war halt eine phänomenale Tour. Also zu dem Zeitpunkt war es halt auch so, die Deals waren bedingt okay, die Ticketpreise waren günstig und wir wussten ja alle nicht, was passiert. Und er hat innerhalb von, glaube ich, 2-3 Wochen die Venues, die wir bespielt haben, ausverkauft zum Teil. Und dann mussten wir halt hochgehen. Und das lief so gut. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, was ich da, das war dann auch die Kredibilität. Alles hat funktioniert. Wie schon gesagt, war eine kleine Tour. Und dadurch kam dann halt auch natürlich der Vorteil, dass Raff mich dann empfohlen hatte. Das heißt, über Raff kam dann irgendwie Zilla zu uns, Nazar kam zu uns, Azad war dann auch noch bei uns. Also wir hatten alles, was so, sage ich mal, Straßenrap war, dazu hatten wir Berührungspunkte. Also wir hatten die Aslaks, wir haben irgendwie Cello Abdi verbucht, Schwester Eva, das war auch spannend. Und das lief dann relativ gut.
Das lief gut und nur für mich, ich habe es ja selber noch nie gemacht, ihr habt dafür gesorgt, dass so eine Konzerthalle quasi gebucht ist. Übernachtung, Transfer, Tänzer, Musik, also alles, was dazugehört, eine erfolgreiche Tour zu bespielen, inklusive Ticketverkauf, das war euer Thema.
Wir haben den Ticketverkauf gemacht, wir hatten örtliche, das heißt örtliche Veranstalter, die sich vor Ort um die Veranstaltung gekümmert haben. Das heißt, wir waren der Tourneeveranstalter. Und dann gab es natürlich in jedem Standort, außer in Hamburg und Hannover, da haben wir die Veranstaltung selber gemacht, da waren wir auch örtlicher, gab es eigentlich immer auch noch, haben wir die Tourneeveranstalter und uns gekümmert, dass von A nach B der Künstler kam. Und sie haben dann im Endeffekt auch die Veranstaltung durchgeführt für uns.
Okay, jetzt ist es ja, du hast vorher im Club quasi Geschäft gemacht, auch so Abi-Partys und Co. Danach Künstler, Tourneen. Ich kann mir vorstellen, da entsteht so die ein oder andere richtig stressige Situation, weil ja vielleicht ein paar von den Jungs auch ein bisschen verpeilt sind, würde ich jetzt mal mutmaßen, ist ja mit Künstlern ganz oft der Fall oder das öfteren Mal. Gibt es aus der Zeit so ein paar Anekdoten, wo du sagst, da denke ich unheimlich gern zurück, das hat mir das Leben echt schwer gemacht oder haben wir sehr gelacht?
Definitiv, wir haben ja nicht nur Deutschkünstler gemacht, wir haben auch Amis gemacht und Amerikaner waren immer sehr speziell und ich werde eine Sache, wir waren mit Norega auf Tour, ist noch immer ein relativ bekannter US-Künstler aus den 90ern und ich werde es nie vergessen, ich habe ihn in Berlin abgeholt, also das heißt, den ersten Teil der Tour hat ein Tourmanager gemacht und dann kam ich hier an und wir waren schon komplett genervt, weil wir sind halt immer mit Multivans oder mit halt 7-Sitzer oder 9-Sitzer durch die Gegend gefahren und wir brauchten halt einen größeren Wagen, weil der auf einmal viel zu viel Klamotten dabei hatte. Und dann sind wir halt, ich glaube, nach Bielefeld gefahren, hatten da eine Show und der war schon auf Krawall gebürstet. Also das hast du halt schon bemerkt. Also der hatte einfach auch gar keinen Bock. Und am nächsten Tag mussten wir zum Flughafen nach Frankfurt und das war so die letzte Show. Und dann saß ich unten in der Lobby mit seinem Tourmanager, also aus den Staaten und meinten so, hey, wo ist er denn? Ja, der pennt noch. Und wir hatten den Flug verpasst und dann bin ich komplett ausgerastet, bin irgendwie zur Rezeption, habe mir eine Zweitkarte geholt, bin auf sein Zimmer, habe die Tür aufgemacht, habe ihn nur noch angebrüllt und meinte, er bewegt deinen Arsch, wir müssen los. Wenn nicht, lasse ich dich einfach in Bielefeld und fahre nach Hause. Und dann hat er auch ehrlich gesagt spaliert, hat wieder ein bisschen lang gedauert und danach war seine einzige Aussage in diesem Bus, ich bin da wirklich mit so einem Multivan halt so schnell gefahren, wie es ging auf einer deutschen Autobahn, das ging ja damals noch einigermaßen, und er so, ja, ich werde dann sowieso den Flieger verpassen, dann muss ich mir ein neues Ticket kaufen und ich bin halt einmal komplett da durchgedreht und ich habe es geschafft, er ist nach Hause gefahren und ich habe ihn danach Gott sei Dank nie wieder gesehen.
Ist es vergleichbar mit dem, was wir heute im Deutschrap erleben auch? Wenn du das kennst ja heute so ein bisschen auch im Deutschrap und damals, was hat sich fundamental geändert? Also für mich heißt es ja eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, viele Drogen, viel Alkohol, viel nacktes Fleisch, viel Geld. So würde ich das heute interpretieren, wenn man mit Künstlern in der Größenordnung unterwegs ist. Also die geben ja ganz, ganz oft richtig hart Gas. War das damals noch ein bisschen anders oder war es damals auch schon sehr ungehemmt?
Ja, ich glaube, es war schon ungehemmt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, also wir reden hier noch immer von Konzerten. Also es ist jetzt anders als bei Clubshows. Bei Clubshows war es ungehemmter. Wenn du jetzt irgendwie mit Busta Rhymes eine Clubshow hattest, war danach auf jeden Fall die Aftershow-Party feuchtfröhlich. Ich glaube, jetzt ist es natürlich in einem anderen Scale. Es ist viel größer geworden. Es geht einfach um wesentlich mehr Geld. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, professioneller geworden, weil die Produktion signifikant teurer werden. Also wenn du eine 15.000er Halle füllst, dann muss deine Stimme funktionieren. Und wenn du da irgendwie 20 Shows spielst, lernen diese Leute auch die Künstler dazu. Das heißt, es ist halt nicht das Problem, dass du auch nach 2-3 Tagen keine Stimme mehr hattest, weil das war das Problem. Ich glaube, die Industrie hat sich, was das angeht, auch verprofessionalisiert. Ich muss aber auch gestehen, ich habe natürlich jetzt auch seit schon über einer Dekade Abstand von der Industrie genommen.
Ja. Ja, zu Recht, zu Recht. Deswegen siehst du auch noch so jung und frisch aus mit 41.
Ja.
Ja, das passt schon. Wie groß wart ihr zu dieser Hochzeit? Also wie viele Leute hast du gebraucht, um dieses Rad quasi am Drehen zu halten?
Ich glaube, in der Peakzeit, wir waren nicht viel, 4-5 Leute. Und haben mit 4-5 Leuten, also in der Peakzeit, 400 Konzerte im Jahr gefahren.
400 Konzerte im
Jahr?
Ja,
in Europa.
Und ihr wart bei jedem Konzert, war irgendjemand vor Ort? Immer?
Ja.
Wow. Und das Thema hättest du jetzt ja auch weiter ausbauen können. Hast du dich aktiv dagegen entschieden oder waren es denn vielleicht auch 2-3 Entscheidungen oder ihr habt nicht die richtigen Künstler neu gesigned oder irgendwas anderes oder wolltest du raus aus diesem Bereich?
Das ist eine Anekdote. Also ich muss gestehen, natürlich war irgendwann mal, du hättest mich um 3 Uhr morgens wecken können, ich hätte dir ein Turnier verbucht. Ich glaube, in den 20ern, wenn du sowas machst, ist das eine spannende Sache. Das Problem ist aber, und das war unser Problem immer, wir haben jemanden aufgebaut und dann kam eine Großagentur, hat einen Vorschuss bezahlt und dann war der Künstler weg. Und ich wollte eigentlich dagegen wirken und ich hatte halt mein damaliger Geschäftspartner und ich sind zu meinem jetzigen Geschäftspartner gegangen und meinen, hey, wollt ihr nicht einsteigen bei uns in der Agentur? Weil wir brauchten halt Vorschussgeld. Wir brauchten halt einfach mal 6-stelliges Geld, damit die Vorschüsse für mehrere Jahre sein können. Aber zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich auch schon klar, ich war da in meinen Ende 20ern, dass das ein sehr, sehr anstrengendes Geschäft ist. Also du tauscht Lebensenergie gegen Geld ein. Und es ist natürlich auch so, dass du auch Gespräche führst, die zum Teil anstrengend sind. Also du arbeitest natürlich auch mit einer gewissen Gruppe an Menschen, auf die man Lust haben möchte. Also es gab einige dabei, das sind die nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Auf der anderen Seite hast du aber trotzdem auch Gespräche, die du nicht führen möchtest. Und so kam es, dass ich meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt habe und er hat einfach nur gelacht und meinte so, ey, wir haben schon so viel Geld mit Musik verloren. Wir hatten uns auch damals bei einem Musikvideo kennengelernt zwischen Azad, Kool Savas und Francisco, also dem einen Künstler, den ich auch noch hatte. Und er meinte, hey, was hältst du eigentlich von diesem ganzen Internet-Thema? Willst du nicht da mit uns einsteigen? Und ich meinte so, ey, nee, ich mache Musik. Aber er war sehr beharrlich und ich war auf einer Amsterdam Dance Event, das ist immer im Oktober eine Veranstaltung in Amsterdam, eine riesige Musikmesse. Und er hat mich halt so lange belabert am Telefon, dass ich wirklich aus Amsterdam dann nach Mallorca geflogen bin und mich dann mit ihm getroffen habe und er mir einmal dieses Internetgeschäft vorgestellt hatte.
Also deine Berührungspunkte mit dem Internet waren bis dahin, du hast dort mal eingekauft. Du hast keinerlei Ausbildung, Online-Marketing, irgendwas gehabt vorher.
Nee, also ich habe, wie schon gesagt, ich bin Diplom-Ökonom mit Schwerpunkt Marktmanagement. Wir haben auch mit Ströer damals Projekte gemacht, aber das war Außenwerbung. Also ich habe über SPSS Datenerfassung gemacht und im Endeffekt gab es damals, es war ja der Beginn des ganzen Themas. Das Einzige, womit ich irgendwas mit Online-Marketing zu tun hatte, war halt rein theoretisch die Reichweite unserer Künstler, die wir monetarisiert haben.
So, und dann kommt dann lernst du bei so einem Video so einen Dude aus Hannover kennen, der quasi sagt, so, ich würde ganz gerne Internet machen, du bist ein pfiffiges Kerlchen, kommst du mich mal auf Mallorca besuchen?
Vollkommen richtig.
Okay, was ist auf Mallorca passiert?
Ich habe als allererstes ein NDA unterschrieben, dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und dachte mir, krasses Thema. Also wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Geld wir in Touren gesteckt haben und wie viel Geld einfach in einem anderen Thema war, ja, dann kann man sich halt ins Überlegen. Und dann hat er natürlich weiter beharrlich gesagt, hey, fang doch mit uns an. Bis ich dann im Endeffekt auf die Idee kam, mit meinem damaligen Geschäftspartner zu reden und zu sagen, ey, Lorenz, ich glaube, ich möchte was anderes machen.
Aber wir reden schon davon, ihr habt mit diesem ganzen Tourenzeug schon auch Millionen bewegt?
Nein, also zu der damaligen Zeit waren, also nochmal, ein Raff, der jetzt, sag ich mal, eine 15.000er Halle füllt, hat zu der damaligen Zeit 500er Hallen gefüllt. Also okay. War wirklich hart verdientes Geld. Also es war jetzt nicht so, dass wir vor Artist waren. Wir waren halt wirklich die Agentur, wo Nachwuchskünstler gekommen sind, die ihre ersten Tourneen haben wollten.
Okay, das heißt solides, gutes Geld, aber auch eine ganze Menge Arbeit.
Ja, im Verhältnis, also jetzt mit 41 Jahren kann ich dir sagen, sehr, sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld.
Okay, so und dann kam Jens und der hatte ein Online-Unternehmen.
Ja.
Hat dir die Zahlen gezeigt, hat erst eine Nähe unterschreiben lassen, hat dann die Zahlen aufgemacht, du hast reingeguckt, hast gesagt, okay, das ist wirklich viel Geld. Und als was bist du denn dort eingestiegen?
Als allererstes bin ich da eingestiegen, um es zu lernen. Das heißt, ich bin erstmal in Hannover in unser Büro gekommen und ehrlich gesagt habe ich es mir einfach angeguckt. Perspektivisch sollte ich Geschäftsführer werden und das neue Geschäft von uns aufbauen, was wir dann auch in Spanien aufgebaut haben. Aber sage ich mal so in allererster Linie erstmal von der Pike an. Also wir haben uns Media Buying angeguckt, wir hatten halt, wie schon gesagt, Dating-Communities, Mehrwertdienste. Und ich werde es nicht vergessen, ich habe angefangen und war sofort auf einer Messe und habe irgendwie Traffic-Deals gemacht mit, ich wusste nicht mehr, was ich da mache und habe da...
Also ihr hattet quasi Produkte wie Klingeltöne, irgendwelche Abos, Dating-Communities. Ja. Und am Ende des Tages musstet ihr gucken, wo kommt der Traffic her, um das zu bewerben und um quasi neue Kunden dort reinzuspülen. Und das war die Monetarisierung.
Vollkommen richtig. Wir haben zum einen natürlich klassisches Media Buying gemacht. Das ist, wir hatten ein eigenes Media Buying Team.
Also ja. Traffic eingekauft bei AdWords, genau. Bei Facebook.
Damals konnte man ja noch über Dating auch noch über AdWords einkaufen. Mhm. Das war sehr spannend. Und parallel haben wir halt noch über, damals Ad-Netzwerke halt auch noch Banner-Traffic angekauft oder Redirect- und Pop-Traffic. Und dann haben wir auch Affiliate gemacht.
Und du bist ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit weltweit auch auf Messen geflogen. Mit euren Produkten in der Tasche und hast geguckt, wer könnten Traffic-Partner sein, also Leute, die in irgendeiner Art und Weise Traffic zu uns leiten können, der dann zu Kunden oder konvertiert.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe im Oktober angefangen. 4 Tage später war ich in Wien auf einer Messe und im Januar war ich in Amerika, in L.A. und Vegas und hab irgendwie Traffic monetarisiert und Traffic generiert.
Du bist ja schon jemand, der einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hat und der auch als Person auf Messen relativ auf... Also du bist auch gut reingekommen in das ganze Thema. Das ging dir aber ja schon immer so, glaube ich. Du warst ja schon immer auch ein... Ich höre ja ganz oft in dem Podcast von anderen Unternehmern ein Menschenfänger. Das ist so ein negativ behaftetes Wort, aber ich sag mal, du bist ja schon jemand, der sehr gut mit Menschen kann und mit dem man auch gerne einfach Zeit verbringt und mit dem man auch sehr gut ins Geschäft kommt.
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste war zu dem Zeitpunkt... Also es war ja eine kleine Industrie und ich glaube, Kredibilität ist halt das Allerwichtigste. Und ich glaube, wenn du halt Menschen zeigst, dass du zu einem Wort stehst und das über jetzt ja auch über eine Dekade, dann baust du dir halt einfach ein Standing auf. Und das Lustige war halt, wir hatten auch das Glück, zu einer Zeit anzufangen, wo viele Geschichten auch waren, viele Anekdoten waren, die dazu geführt haben, dass auch Freundschaften geschweißt sind. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein sehr, sehr spannender Bereich gewesen. Aber ja, also meine Aufgabe war es in allererster Linie natürlich, neue Geschäft zu generieren, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten und Traffic zu generieren für unsere Produkte. Aber mir war auch immer wichtig, das auf Augenhöhe zu machen. Also du hast ja immer den Punkt gerade, international Traffic anzukaufen, hast du es irgendwie auch mit Osteuropäern zu tun, du hast es mit Asiaten zu tun. Ne? Aber auch da auf einer Ebene zu sein, wo es sinnhaft ist, um eine Partnerschaft aufzubauen. Wenn das nicht der Fall war, habe ich auch relativ schnell abgeblockt.
So, und dann bist du dort quasi in die Lehre gegangen, hast dir das alles angeschaut. Die Idee von deinem Geschäftspartner war immer noch, der Navid, der macht für mich quasi das Auslandsgeschäft, wird irgendwann Geschäftsführer. Und dann hast du auch fluchtartig das Land verlassen.
Definitiv. Also dann hatten wir, wie schon gesagt, die Idee, in Spanien aufzubauen. Also eigentlich 1:1 unsere Produkte aus Deutschland zu nehmen, nach Spanien zu gehen. Ich war halt der Einzige, der dafür zur Verfügung stand. Und dann bin ich in Hannover ins Auto gestiegen, bin nach Barcelona gefahren, auf die Fähre und habe dann ab 2012, 1. Februar, angefangen in Mallorca in einem 24 Quadratmeter Büro mit einer Sekretärin ein spanisches Geschäft aufzubauen, ohne Spanisch zu sprechen.
Warum Mallorca?
Ich glaube, das ist historisch gewachsen bei uns. Wir hatten schon immer irgendwie einen Bezug, also Jens und Alex hatten einen Bezug zu Mallorca. Mir war es persönlich egal. Also du hättest mich zu der Zeit auch überall anders hinschicken können. Ich habe dann aber natürlich innerhalb sehr kurzer Zeit Mallorca schätzen und lieben gelernt.
War es ja schon, finde ich, ein relativ krasser Schritt. Du warst ja von Anfang an quasi sehr stark mit Deutschland verwurzelt. Mallorca hat jetzt neben dem Wetter noch irgendwelche anderen Vorteile? Also ich meine, du warst ja damals wahrscheinlich keine strategische Überlegung, auf Mallorca finde ich günstige Mitarbeiter oder auf Mallorca ist die Infrastruktur besser als in Deutschland. Es war klar, dass es Spanien sein musste und innerhalb von Spanien hast du dich dann einfach für Mallorca entschieden, weil du das schon kanntest.
Ja, genau. Das war der Hauptgrund. Also wie schon gesagt, für uns war es auch gut. Du konntest halt relativ gut fliegen. Also der Flughafen ist auf jeden Fall auch ein Bonus für uns alle. Aber es hätte eigentlich auch jede andere Stadt in Spanien sein können.
Und dann ging es das erste Mal los, also wahrscheinlich mit einer SL in Spanien. Genau. Ne? Das ist ja die deutsche GmbH quasi, das Gegenstück ist die SL in Spanien. Du alleine Geschäftsführer?
Ich alleine Geschäftsführer. Eine Neugründung.
Eine Neugründung. Und dann?
Dann ging es voll in die Hose. Also es war halt einfach Geolokalisierung falsch, Wording falsch. Wir haben ein Produkt aufgebaut. Es hat halt so gar nicht konvertiert. Es war halt sehr spannend. Ich werde es nicht vergessen. Ich saß, wenn Leute sich in Mallorca auskennen, in Portals, in einem Café mit Alex, unserem auch damaligen Gründer und auch Co-Founder von allem. Und ich habe mich halt voll aufgeregt. Meinte, ja, das ist doch alles gar nicht so. Und er hat mich einfach nur trocken angeguckt. Meinte, Ennavid, ja, aber wir haben ja halt gewisses Geld. Du hast ein Firmenkonto. Das Ding ist jetzt voll. Du hast eine Möglichkeit. Entweder du reißt das Ruder rum oder das Geld ist weg und wir machen die Firma zu. Und ich saß da so komplett perplext und meinte, das meint er nicht ernst. Aber der meinte es komplett ernst. Und ich habe halt dann einfach angefangen, das Ruder rumzureißen und habe halt angefangen, irgendwie zu gucken, okay, was müssen wir an dem Produkt ändern? Habe erstmal damit angefangen, parallel aber geguckt, wie kann ich Geld verdienen? Und dann haben wir halt angefangen mit Facebook-Arbitrage-Geschäften und AdSense-Arbitrage, um halt als Publisher Zwangslikes aufzubauen und das zu monetarisieren, was dazu geführt hat, dass wir innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten 21 Millionen Likes aufgebaut haben und damit wenigstens schon mal die Fixkosten unserer Firma decken konnten.
Also das ging dann schon. Der Anfang war hart, aber irgendwann habt ihr ein Break-Even, habt ihr mit der Firma geschafft?
Ja, genau, nach 3 Monaten.
Okay, das ist ja gigantisch, auch für die damalige Zeit. Ja. Dein Geschäftspartner, das ist Jens Langenberg, ne? Ja. Und der Alex Ruff war das damals.
Genau.
Das ist ja auch die Zeit, wo wir uns zumindest so angefangen haben, über den Weg zu laufen. Du kannst ja mal sagen, welche gemeinsame, grausame Vergangenheit uns eint, auf welche Events wir uns über den Weg gelaufen sind.
Naja, wir hatten halt gerade hier in Mallorca, also es ist nicht hier in Mallorca, wir sitzen jetzt in Berlin, aber wir hatten in Mallorca, alljährlich hat sich die Mehrwertdienstszene getroffen. Fokus damals war Astro und ich glaube auch ein bisschen Erotik. Mhm. Und da saßen wir dann auch peinlich berührt dort und haben uns bewirkt, was wir da machen. Also es war halt einer, sag ich mal, der Messen für den deutschen Markt, die sich einmal im Jahr, zum Teil auch in Wien, aber Wien hat aufgehört, aber danach alljährlich in Mallorca getroffen hatte.
Ja, also das muss ich noch ergänzen. Wir haben ja mit Edsel, meinem Unternehmen, haben wir ganz, ganz früher auch Erotik gemacht. Ja, das heißt so Beate Uhse, Orion, Fandorado, was so die ganzen deutschen jugendschutzkonformen Dienstleister waren. Die waren dann auch bei uns. Und irgendwann hat mal jemand gesagt, Markus, kommst du eigentlich zur EWT nach Mallorca? EWT steht für Eurowebtainment. Und da habe ich gesagt, ja, was ist denn da? Ja, da sind eben die Mehrwertdienste und die Dienstleister aus dem Bereich, da lernst du alle mal kennen. Und ich kann mich erinnern, ich war dann irgendwann so 2010 das erste Mal da und bin, glaube ich, direkt in Gina Wild und Dolly Buster reingelaufen, so ungefähr. Und war dann auch wirklich verstört nach der Reise. Ja, ich war damals noch relativ jung. Ja, der Ossi fährt quasi nach Mallorca und dann direkt auf so ein Event. Und das war relativ irre, weil ja diese ganze Branche eigentlich aus dem Content- und Videobereich kam und irgendwie versucht hat, diesen Content ins Internet zu retten, was natürlich unglaublich schwer war, weil du hattest halt in den USA YouPorn und Co. und die ganzen anderen Dienstleister, die das alles umsonst gemacht haben. Und dazwischen waren eben diese Mehrwertdienstleister und manche haben noch Telefonminuten verkauft und sowas. Also eigentlich war das total irre, weil du hattest so eine alte, weiße Männer aussterbende Branche. Und auf der anderen Seite waren aber die Leute, die quasi den Wandel zum Internet hin geschafft haben, die waren relativ weit vorne. Also was so Geotargeting angeht, Tracking, Attribution, Server-to-Server-Tracking und Co., das war ja damals schon sehr, sehr weit verbreitet. Also wenn man sich erinnert, vor 15 Jahren, da gab es so Werbebanner, dann warst du in Berlin und dann stand auf dem Werbebanner, na, suchst du Singles in Berlin. Und wenn du in Bremen warst, stand da, suchst du Singles in Bremen. Das wäre heute, glaube ich, mit dem Datenschutz schon kaum noch möglich, überhaupt sowas zu machen. Aber eigentlich war das ja eine relativ wilde Zeit, auch mit ganz viel Glücksrittern und mit ganz viel witzigen Leuten, finde ich, die ja dann irgendwann ein Glück trotzdem aber geendet ist. Und ich glaube, wir beide, irgendwann haben wir da so ein Essen gesponsert und dann saßen wir beide quasi an dieser Hauptstraße in Palma direkt am Hafen und haben so in die Runde reingeguckt und da saßen so 20 sehr verwirrte Hanseln und wir. Und dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, okay, wir beide können ganz gut miteinander, aber der Rest ist irgendwie nicht unser Event. Und ich glaube, das war dann auch so ganz langsam die Zeit, wo ihr nochmal ein Pivot hingelegt habt mit der Firma, oder?
Vollkommen richtig. Also es war dann also vielleicht auch mal kurz auch noch zu dem Aspekt, den du gerade erwähnt hast. Also ich glaube halt, die Branche war schon immer für Innovation gut. Also ich kann mich noch entsinnen, Es war auf einer Messe in Vegas, da ging es gerade um die ganzen Tubes. Und da hat Manvin, das ist ja einer der Hauptbetreiber von YouPorn, Pornhub. Und alle hatten ja prima Desktop-Traffic und niemand hat es hinbekommen, Mobile-Traffic zu vermarkten oder zu monetarisieren. Das war eigentlich unser Hauptfokus. Und dieses ganze Thema Tube-Generated Traffic, das haben die halt durch die Bank so krass monetarisiert und auch so krass aufgebaut. Also ich werde es nie vergessen, es war 2012, wo es eine Keynote dazu gab, wo er meinte, ja, wir generieren, also unser Ziel ist es, so viel Traffic zu generieren, wie es möglich ist und auch den Produktionsfirmen darüber Sales zu machen. Und das haben sie wirklich hinbekommen. Und ich glaube, man muss das immer auch aus dem Aspekt sehen. Ne? Man kann mal sagen, also gerade in Deutschland hast du ja immer den Aspekt verpönt, Gambling, Adult. Es waren schon immer Industrien, die Innovation geschafft haben. Und ich bin auch sehr dankbar und glücklich, dass ich auch Berührungspunkte damit hatte, um diese Innovation zu sehen. Gerade was du auch meintest. Geotargeting, ISP-Targeting, das ist halt alles Sachen. Server-to-Server-Tracking war für uns ganz normal. Und dann war aber auch dieser Punkt, dass wir dann einfach bemerkt haben, also auch ich bemerkt habe, cool, ich habe das jetzt 10 Jahre lang gemacht. Und ich will einfach Nutzen stiften. Und ich glaube auch dadurch, dass ich schon immer kreativ war und auch versucht habe, ja, mit Sachen mein Geld zu verdienen oder auch Traffic zu monetarisieren, dachte ich mir so, okay, auch mit Jens zusammen, was ist der nächste Schritt für uns? Und der nächste Schritt war eigentlich dann wieder auf den deutschen Markt zurückzukommen. Mhm. Und dann wieder zu sagen, okay, wie kann ich das, was ich 10 Jahre gelernt habe, nutzen und in einem Produkt verpacken, was nicht so viele Wellen hat, weil gerade auch unser Thema, auch gerade Mehrwertdienste, war natürlich auch immer in Bezug auf Regulation, Compliance. Und so kam mir dann auf die Idee, im Endeffekt die Agentur zu gründen, die wir jetzt haben.
Okay, was macht eure Agentur?
Unsere Agentur wir sind eine Affiliate-Marketing-Agentur, Fokus Mittelstand. Und eigentlich zu, ich sag 95% E-Commerce. Das heißt, wir sind die outgesourcete Affiliate-Marketing-Abteilung für sehr viele E-Commerce-Shops. Und der Vorteil, den wir natürlich haben, dadurch, dass mein Background Technologie auch war und selber auch Advertiser war, haben wir Tracking, wir haben eigentlich alles in-house.
Wie groß seid ihr heute auf Mallorca?
Wir sind jetzt 20 Mann.
20 Mann, habt irgendwie ein schönes Büro, mitten in Palma wahrscheinlich?
Wir haben mitten in der Altstadt von Palma, 400 Quadratmeter und ja.
Bekommt genügend Personal ran, gut ausgebildet, das oder bildet ihr selber aus?
Wir bilden selber aus. Aber wir kriegen, der Vorteil ist, ich glaube auch dadurch, wir machen ja auch einen Podcast und versuchen auch aktiv auch unsere Industrie mitzugestalten.
Wie heißt euer Podcast?
Next Level Affiliate Marketing. Wir haben einmal Time for Learning, das ist einmal mit einem Gast und einmal Back to Basics, wo ich halt einfach einmal alle 2 Wochen auch erzähle, was so die Grundlagen des Affiliate Marketings sind.
Werbung.
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist in aller Munde und dem wollen wir heute Abhilfe schaffen. Unser Partner Simon Metzschurat berät uns bereits seit mehr als 10 Jahren bei Etzel und konnte letztens sogar eine vakante Position, nämlich die des CTO, sehr, sehr schnell besetzen, was uns monatelang nicht gelungen ist. Deswegen ist unsere Empfehlung für alle Besetzungen im C-Level, dass ihr den Simon mal ausprobiert. Ihr findet alle Daten zu Simon unter Simon Metzschurat, wenn ihr auf LinkedIn sucht, oder auf metzschurat-consulting.com. Ich wünsche euch maximale Erfolge bei der Personalsuche und sage bis bald.
Werbung Ende.
Okay, das heißt Affiliate Marketing, ich mache mir jetzt ein klassisches Beispiel. Ich habe einen Online-Shop, der stellt Gartenmöbel her in großer Anzahl. Wie genau helft ihr mir dann?
Also in allererster Linie packen wir im Endeffekt auch mal ein Tracking-Tool rein, dass wir mal sehen, wo kommt der Traffic her, von welchen deiner Online-Marketing-Kanäle. Und auf der anderen Seite sprechen wir natürlich dann auch an und sagen, hey, was brauchst du gerade? Also sag ich mal, hast du gerade, wie man jetzt in den letzten 2 Jahren sieht, die Lager voll? Das heißt, dann würden wir als Beispiel auch gucken, dass wir Premium-Platzierung kriegen. Als bestes Beispiel nehmen wir, das wäre T-Online, dass wir mit T-Online einen Deal fahren, dass wir mit MyDeals einen Deal fahren, dass wir dann einfach gucken, wo wir content-relevante Publisher für einfinden, aber halt auch absatzstarke Publisher finden, die einfach wirklich Sales generieren und umsetzen. Und das auf Premium-Platzierung, auf CPO.
Also ihr sorgt dafür, ich muss Begrifflichkeiten erklären. Ihr sorgt dafür, dass quasi mein Gartenmöbelshop überall dort vertreten ist mit seinen Inhalten und Produkten, wo sich diese verkaufen lassen. Und das Schöne für mich dabei ist, als der in den Gartenmöbelshop hat, ich sage, ich kann von meiner Marge 7-8% abgeben und dann besorgt ihr Kunden dafür. Das heißt, der Deal ist nicht pro Klick bezahlen oder pro View bezahlen oder pro Einblendung, sondern erst dann, wenn der Deal entstanden ist, wenn der Sale durchgegangen ist, dann bezahle ich alle.
Und wenn der Sale validiert ist. Das heißt, noch viel sicherer als vorher. Das heißt, Cost per Order, das heißt, erst wenn der Sale stattfindet in deinem Shop, zahlst du dem Affiliate eine Provision dafür.
Das heißt, eine ganz klassische Mittelstandsdienstleistung eigentlich, wenn man das bedenkt. Du hast irgendein Produkt, hast einen Online-Shop, du sagst, ich kann meine Marge sehr gut ausrechnen, ich kann Sourcing, ich kann Logistik, ich kann es also gut verschicken. Ich hätte gerne Marketingabteilung, daran kranken ja aktuell viele. Ne? Marketing ist ja nicht nur Print oder nicht nur Web, sondern es ist heute noch deutlich größer geworden. Und dann kann man auf jemanden wie euch zurückgreifen und kann sagen, okay, wir starten erstmal und fangen an, also die ganz klassische Agenturdienstleistung. Für wie viele Leute, also für wie viele Shops macht ihr das heute?
Aktuell sind wir, glaube ich, bei 90 Kunden.
90 Kunden?
Ja.
Die primär in Deutschland sitzen?
Zu 95%.
Und die ihr in ganz Europa dann betreut?
Ja, zum Teil auch in Nordamerika.
Okay, jetzt sagt der Unternehmer an mir, das macht ja ganz viel Sinn, auf Mallorca zu leben und deutsche Kunden zu betreuen. Wie viel Sinn macht denn das wirklich? Also ich meine, das ist ja, man stellt sich das immer so einfach vor. In Mallorca sind auch ganz viele Geschichten. Aber wie funktioniert harte Arbeit auf Mallorca? Oder warum glaubst du, seid ihr so erfolgreich in dem, was ihr tut?
Ich glaube, das, was wir jetzt sind, also ich glaube, eins muss man sagen, also bei allem, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten und das Einzige, was ich halt immer konnte, ich habe ja schon gesagt, ich war nicht wirklich gut in der Schule, ich konnte halt arbeiten wie eine Hafendirne. Also das heißt, ich habe 14, 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche. Der Vorteil, den wir halt einfach haben, ist, durch die ganze Erfahrung, die wir gesammelt haben, sind wir ein Multiplikator. Mallorca ist da sekundär. Mallorca ist halt einfach, ich glaube, man kann in unserem Geschäft überleben. Der Vorteil, den du in Mallorca hast, du bist in derselben Zeitzone wie in Deutschland, die meisten Deutschen haben Bezug dazu. Ich bin ehrlich, du hast vollkommen recht, Mallorca hat gewisse Glücksritter, dazu gehören wir nicht. Wir sind ein gestandenes Unternehmen, uns gibt es das jetzt seit 12 Jahren. Wir haben eine Infrastruktur aufgebaut und ich muss auch sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mehr wegziehen. Ich habe nach 6 Monaten für mich bemerkt, Mallorca ist meine Heimat geworden. Und ich lebe da mit meiner Frau, ich lebe da mit meinem Hund, ich lebe da auf meinem Dorf und es ist schön. Und unsere Mitarbeiter kommen halt auch gerne nach Mallorca, um dort zu arbeiten. Das heißt, wir sourcen ja auch aktiv aus Deutschland. Das darf man ja nicht vergessen. Es kommen ja wirklich viele Leute, native Deutsche, die sagen, ich möchte im Endeffekt auf Mallorca bei euch arbeiten.
Das heißt, auch für dich war der Schritt von Deutschland aus nach Mallorca zu gehen, der bietet unterm Strich nur Vorteile.
Steuerlich nicht, Lebensqualität definitiv. Ich glaube, der Punkt ist, man muss ja sagen, wie du ja auch schon am Anfang gesprochen hast, ich habe im Endeffekt einen Migrationshintergrund, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Trotzdem hatte ich noch immer den Aspekt, dass, also gerade wenn du auch so aussiehst, wie ich aussehe, kommst du halt in eine gewisse Nische. Und auch eine Schublade wird aufgemacht. Das ändert sich meistens, wenn du dann mit mir sprichst, weil dann merkst du ja, ach, der Kerl spricht ja relativ gutes Deutsch. In Mallorca war es einfach so, in Mallorca bin ich der Deutsche, der dort lebt. Dort ist eigentlich nur dein Erfolg relevant und das Geld, was du verdienst, was es sehr einfach macht, dort zu leben. Also du musst mal denken, du hast 156 Nationen auf Mallorca leben, das heißt viele Unternehmer, alles Mögliche. Du hast Flüge direkt nach Amerika, das macht es sehr, sehr einfach. Also es ist halt auf einer Insel, wo 1 Million Leute Residenten leben, es ist sehr angenehm zu leben.
Das heißt, für dich als Migrant, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist Mallorca heute das bessere Deutschland?
Es ist, ich würde sagen, nicht das Bessere, es ist das internationalere Deutschland, ja.
Okay, wo du dich auch wohler fühlst als in Deutschland direkt?
Aktuell, in der jetzigen Situation, wenn man noch bedenkt, wie sich der politische Wandel hier gerade betrifft, ja.
Okay. Jetzt bist du ja 41 Jahre, hast uns ein bisschen von der Story erzählt, von dem Weg, den du beschritten hast. Das war ja immer schon sehr wellenförmig. Also im Endeffekt, ne, bei einem Club an einem guten Abend verdient man irres Geld und ist einfach der Star. An einem schlechten Abend verliert man nochmal viel Geld. Danach machst du Tourneen, genau das gleiche Ding. Mehrwertdienste, weiß ich auch noch, super wilde Zeit. Manchmal hat der Telekommunikationsdienstleister hier online einen abgeschaltet. Manchmal wurden einfach ein Land dicht gemacht und es hat nicht mehr funktioniert. Also auch etwas, wo quasi das Geschäft am Vortag noch sehr gut war vielleicht und am nächsten Tag schon gar nicht mehr da. Jetzt mit der Online-Marketing, mit der Affiliate-Marketing-Agentur habt ihr im Endeffekt Recurring Revenues, ihr habt 90 Kunden ongeboardet, die zahlen wahrscheinlich jeden Monat einen Retainer, also irgendeine garantierte Provision und dazu vielleicht noch bei Erfolg irgendwas dazu. Also schon ein sehr stabiles Geschäft, was dich quasi auch nachhaltig ein Unternehmen aufbauen lässt und vor allem auch Unternehmenswerte. Das heißt, für dich ist es da auch jetzt einfach, von diesem Punkt aus zu skalieren. Und das ist auch das Ziel. Ja, es gibt ja in Deutschland genug Shops oder auch in ganz Europa. Das Ding fahrt ihr jetzt einfach weiter. Das ist dein Baby und das ist auch ganz anders als die Sachen, die du vorher gemacht hast.
Definitiv. Also ich meine, du hast es sehr, sehr gut erwähnt. Also ich habe das mal auch früher gesagt, in unserem vorigen Geschäft hattest du entweder, sag ich mal, den Porsche-Katalog in der Hand oder musstest Leute kündigen. Also ein Mittelding gab es nicht. Und das musst du auch mögen. Also das ist halt natürlich auch, sich alle 3 Jahre neu zu erfinden und dann noch das Neue, also das, alles neu zu aufzubauen, ist halt super anstrengend. Bringt am Ende aber auch sehr, sehr viel Geld, aber auch sehr, sehr viel Kopfschmerzen. Und es ist halt auch nichts, was nachhaltig bleibt. Es endet irgendwann mal. In unserem Geschäft, was wir jetzt machen, das ist ein Evergreen. Ja, also unser Ziel ist es, das Ding, soweit es geht, zu skalieren. Wir sind jetzt bei 20. Unser Ziel ist es, innerhalb von den nächsten 2 Jahren auf 40, 50 Mann hochzugehen. Und weiter die Prozesse zu optimieren. Und das ist auch das Spannende, ehrlich gesagt. Es ist wirklich spannend, so ein Unternehmen zu führen und so ein Unternehmen aufzubauen, wo du wirklich nach Kennziffern gehen kannst, ohne dass du wirklich Außenfaktoren hast, die genau dazu führen, dass du am Ende gar kein Geschäft, also du hast gar kein Geschäft mehr.
Ja. Das klingt nach sehr, sehr solidem mittelständischem Business, was ihr da betreibt. Ja. Das freut mich sehr. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass am Anfang der Start relativ schwierig war, weil du ja aus einem Szenario kommst, Kunden, Kunden, Kunden. Haltezeiten waren schon immer irgendwie relevant, aber Haltezeiten ist jetzt natürlich das Game, womit ihr Geld verdient. Ne? Wenn die Kunden viele Jahre bei euch sind, sind die Geschäftsbeziehungen sehr intensiv und dann läuft das Geld ja auch weiter, nur so schaffst du am Ende des Tages ja Werte. Das ist ja irgendwie der Punkt. Was sind denn vielleicht noch so Learnings, die du als Unternehmer weitergeben kannst? Du hast jetzt schon ein paar Sachen durch, auch mit Pivots und mit anderen Geschäftsmodellen. Was sind so vielleicht die Learnings, wo du sagst, die würde ich gerne weitergeben? Was sind noch so Themen, wo du sagst, das sind Skills, die, glaube ich, sind essentiell, die haben mir immer sehr geholfen, auch wenn es mal vielleicht nicht so gut lief?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach zum einen Kontinuität. Also ich glaube, wir haben ja gerade in Deutschland, aber auch in der jetzigen Gesellschaft, wenn du dir auch Social Media anguckst, immer diesen Aspekt, auch gerade von Coaches, nimm die Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Also wenn mir jemand erzählt, es gibt eine Abkürzung, also wenigstens ich in 41 Jahren habe das nie hinbekommen. Also immer wenn ich eine Abkürzung genommen habe, bin ich gegen die Wand gelaufen. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach, kredibil zu sein. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, also das Geschäft, ich war ja sehr emotional. Also umso älter man wird, umso mal so gelassener wird man. Ich weiß, zu Zeiten, früher war das halt anders. Und wo ich dann nach Mallorca gegangen bin, ist halt eine Sache passiert. Raff hat uns verlassen. Und ich war richtig angepisst.
Das heißt, euer Top-Künstler hat euch quasi auf dem Höhepunkt, euren gemeinsamen Höhepunkt, die Kündigung zugeschickt.
Genau. Er hat im Endeffekt die Agentur gewechselt, ist dann auch zu seinem damaligen neuen Management gegangen, was ehrlich gesagt der logischste Schritt war, den es gab. Trotzdem war Navid natürlich zu dem Zeitpunkt emotional gesehen ein bisschen angespannt. Und ich werde es nie vergessen, wir waren dann in Berlin, war ein Festival, wir haben die Headliner gestellt und ich bin dann auch mit als Roadmanager gegangen, weil ich dachte, okay, noch einmal Nostalgie. Und im Backstage war Raff da und lag auch klar, weil ja, viele Freunde und auch Künstler da waren. Und dann kam er zu mir, meinte, Navid, wir müssen mal miteinander sprechen. Ich dachte, okay. Und ich so, das gibt's. Ja, ich habe gehört, wir haben ein Problem. Ich so, ja, haben wir. Und dann hat er mir das erklärt. Und ich muss ihm sagen, auch zu dem Zeitpunkt, ich habe es ihm sehr, sehr hoch angerechnet und ich habe auch mir wirklich sehr viel darüber Gedanken gemacht. Und er meinte einen Punkt, der sehr, sehr gut passt. Er meinte, Navid, für mich warst du immer die Agentur. Du warst der Person, die ich auf den Sonntag anrufen konnte, die für mich die Bank aufgemacht hat. Du bist nicht mehr da. Und wenn du nicht mehr da bist, deine Mitarbeiter können so gut sein, wie du möchtest. Du warst für mich da. Und daher habe ich diesen Entschluss gefasst. Und ich muss sagen, er hat mir das so gut erklärt, und das ist jetzt auch schon 10 Jahre, 12 Jahre her, dass ich das vollkommen verstanden habe und verinnerlicht habe. Meine Aufgabe als Agentur ist es, für meine Künstler damals und jetzt für meine Kunden auf dem Sonntag die Bank aufzumachen. Das zum einen. Zum anderen ist es aber auch zu einem Wort zu stehen. Der Grund, weswegen wir auch damals so erfolgreich waren, gerade in der Musik, war halt, dass wir alles, was wir gesagt haben, umgesetzt haben. Und ich glaube, das ist gerade wichtig. Und das ist auch der Punkt, was beim Online-Marketing schwierig ist, weil sich viele gerne vor dem Monitor verstecken. Aber ich habe halt auch einfach auch aus der Schule davor bemerkt, dass man sich immer zweimal im Leben sieht. Und ich glaube, wichtig ist halt, geht gerade. Ja. Das ist so mein Learning daraus und der Tipp.
David, wie wichtig ist es als Unternehmer, Nein sagen zu können?
Sehr wichtig, weil ab einer gewissen Größe kommen natürlich auch immer mehr Leute und sagen, ich habe eine ganz tolle Idee, willst du nicht mal mitmachen? Das Allerwichtigste ist auch da zu verstehen, du hast deine Strategie, du hast deinen Weg, den du gehen musst. Und es ist sehr schwierig, dann immer auch auf andere zu hören, weil im Endeffekt weißt du am besten, was für dich und für dein Unternehmen am besten ist. Das heißt, Ich habe sehr lange gebraucht, um verbindlich mit mir selber zu sein, aber auch verbindlich mit anderen zu sein und dann einfach Nein zu sagen.
Wann sagt ihr Kunden Nein? Was sind so die typischen Sachen, wo du sagst, diesen Kunden möchte ich nicht haben?
Wenn ich merke, dass es Kopfschmerzen gibt oder wenn es auch einfach gar nicht unsere Zielgruppe ist. Also wir hatten letztes Jahr eine Anfrage von einem sehr, sehr großen Unternehmen, ein sehr großer Handyhersteller. Und ich war natürlich sehr geehrt, wenn man bedenkt, wir sind neu in der Agentur, nicht neu, aber wir sind schon nicht die klassische Agenturlandschaft aus Deutschland. Wir wurden trotzdem eingeladen, aber ich habe abgelehnt, weil es eigentlich nicht unsere Zielgruppe ist. Und wenn ich auch in die Gespräche gehe und merke, also das Wichtigste für mich ist, offen und ehrlich zu sein. Das heißt, ich auch im Erstgespräch sage ich, so und so, das können wir machen, alles andere kriegen wir nicht hin. Also ich verkaufe keine Hoffnung, ich verkaufe Realität. Und wenn das dann einfach nicht funktioniert, dann sage ich Nein. Und wenn ich auch merke, dass es in eine Richtung geht, wo ich merke, dass wir Kopfschmerzen kriegen. Also ich hatte einen großen Telekommunikationsanbieter, der mit uns arbeiten wollte. Dann hat er mir erzählt, was er für ein Tracking hat, sondern gar keinen. Er wollte im Endeffekt, dass ich ihm für, ich glaube, 25.000 oder 50.000 Euro Traffic schicke. Und er wollte über Analytics dann herauskriegen, wie inkrementell wichtig das war. Und ich habe halt einfach abgelehnt. Also andere Mediaagenturen hätten es wahrscheinlich angenommen. Ich nicht, weil auch da wiederum, es geht um die Reputation von einem. Weil das kannst du auch mit Geld nicht aufwiegen. Und das ist für mich halt wichtig.
Ja, und Reputation ist echt ein sehr wichtiger Punkt, aber vor allem auch schnelles Geld. Da kommt auch immer was zurück. Also niemand hat Geld zu verschenken. Du kannst sehr schnell einen Deal machen. Wenn der aber nicht funktioniert, wird es zu Nachfragen führen. Also niemand hat was gegen schnelle Deals und gutes Geld, wenn es für beide Seiten klar ist. Keine Ahnung, ich kaufe die Uhr für 5.000 Euro ein und verkaufe es für 10.000 Euro. Das kann für alle Seiten ein klar strukturierter Deal sein. Wenn aber der Deal ist, ich gebe dir einmalig viel Geld, 25.000, 50.000 Euro für Traffic und dann gucke ich mir mal an, wie der funktioniert, da gibt es wirklich kaum ein gutes Auskommen bei diesem Deal. Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert in 1% der Fälle. In 99% der Fälle gibt es danach Ärger, weil einfach die Erwartungen bei der Menge an Geld ganz oft nicht erfüllt werden können. Ja, sonst würde man das ja multiplizieren und wäre Milliardär. Ja, so einfach ist das.
Definitiv. Und nochmal, das ist die Abkürzung. Und die Abkürzung gibt es nicht. Ich weiß noch, wir hatten vor Jahren, wir haben mit Alibaba relativ viel gemacht und wir haben sehr viel App-Installationen für sie generiert. Und ich glaube, wir haben so 250.000 App-Installationen für die generiert in Russland und Spanien im Monat.
Ihr habt eine 250.000 App-Installation generiert für Alibaba.
Ja. Das war. Und das Lustige war, ich bin zum Account Manager gemeint, ey, ist alles in Ordnung? Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ich so, bist du dir sicher? Ja, ja, ist alles okay. Ich so. Dann habe ich mich eingemischt und habe im Endeffekt dann den geschrieben, meinte, ey, Qualität stimmt, alles gut. Ja, ja, skalier. Ich so, okay. Dann haben wir weiter skaliert. Die ersten Rechnungen liefen, wir haben auch unser Geld bekommen. Am vierten Monat kam auf einmal ein 80-prozentiger Chargeback, kurz um Chargeback zu erklären. Das heißt, sie haben uns einfach 80% der generierten Installation storniert. Ohne eine Begründung. Und das ist genau so, was ich meinte. Es hat einfach, it's too good to be truth. Und das ist wirklich die Wahrheit. Also ich saß dann da und ich musste ja viel jetzt bezahlen. Und auch meine Traffic Sources bezahlen. Und ich saß da und meinte, okay, ey, wir haben jetzt ein riesiges Problem. 80% ist nicht unsere Marge. Wir verlieren gerade signifikant Geld, auch gerade bei der Summe. Und das meinte ich auch, was wichtig ist auch in dem Bezug auf unsere Industrie ist klein. Ich bin dann ins Gespräch mit denen gegangen und die hatten natürlich auch ein verschnörkeltes System. Das heißt, die Affiliate-Abteilung saß offiziell in den British Virgin Islands. Sie saßen in Hongkong. Das ist rechtlich, an sein Geld zu kommen, gab es eigentlich keine Möglichkeit. Also ich habe mit meinem Anwalt in Hongkong geredet. Ich habe noch einen Anwalt in BVI gesucht. Die meinten, David, vergiss es. So, dann habe ich im Endeffekt angerufen und meinte, hey, lass uns eine Einigung finden. Ich will im Endeffekt nur meine Affiliates bezahlen. Dass ich daran kein Geld verdiene, ist vollkommen okay. Lasst uns aber eine Einigung finden. Und ich wusste auch schon in der Vergangenheit, dass es mit anderen Partnern genauso gelaufen ist. Und die meint nein. Und ich meinte, okay, dann lass uns das so machen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden eine Einigung oder ich bin Speaker auf einigen Messen. Ich setze mich einfach original auf das Panel, wo 1.000 Leute sitzen und frage einfach gewisse Fragen, die ihr nicht hören möchtet. Die haben das nicht realisiert. Ich war, ich werde es nie vergessen, in Odessa damals noch, auf einer AdFraud-Conference und habe mit mal einigen Mobile-App-Trackern, also im Panel gesprochen. Und danach hieß es ja immer so, ja, Affiliate-Fraud. Und ich saß so, ja, aber es gibt doch Advertiser-Fraud. Und die so, ja, wie meinst du das denn, der Moderator? Ich so, ja, es kommen auch Advertiser, die einfach ihre Affiliates nicht bezahlen und auch ihre Traffic-Sources nicht bezahlen. Und dann meinte ich halt so in den Raum rein, da waren, keine Ahnung, ich glaube, irgendwas zwischen 500 und 1000 Leute saßen in dem Raum. Ja, wir hatten ein Problem mit Alibaba gehabt und wurden nicht bezahlt. Und du hast halt gesehen, dass ich original, keine Ahnung, 200 Hände nach oben gehoben hatte. Und ich habe mich halt totgelacht. Und ja, danach habe ich halt irgendwie 2 Tage später Anruf bekommen. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Wir haben unsere Affiliates bezahlt. Und seitdem habe ich nie wieder mit denen gearbeitet.
Ja. Ich glaube, auch da muss man mal eine Lanze brechen für den deutschen Mittelstand. Ne? Solange du in Deutschland arbeitest, auch mit deutschen mittelständischen Firmen, die Rechnungen werden halt bezahlt. Also auch wir haben in unseren Firmen, es gibt ja einen ganz, ganz validen Punkt, warum wir nicht internationalisieren. Erstmal, weil wir glauben, dass in Deutschland noch ganz viel Geschäft auf uns wartet. Und das andere ist aber, dass selbst in Corona, wo du dann auf einmal Sondersituationen anfängst zu tracken, wie sind Cashflüsse und Co., der deutsche Mittelstand zahlt seine Rechnungen. Das sind Handschlagvereinbarungen. Du kannst dich auf gewisse Dinge verlassen. Und ich glaube, das unterschätzt man auch immer, wenn man mit der Firma ins Ausland geht und anfängt zu expandieren. In ganz Europa gibt es ganz unterschiedliche Zahlungsmoral und einen ganz anders ausgeprägten Mittelstand. Und du willst noch nicht mal jemanden verklagen, der in Italien, Spanien oder in Frankreich sitzt, weil es ein Vielfaches des Aufwandes ist für Rechtsanwälte und Co. Das ist eben ein ganz neuer Prozess. Und ich glaube, daran muss man auch denken. Es ist sehr schön, ein digitales Geschäft zu haben, wo auch viele Zahlungen quasi front-up stattfinden oder man eben Traffic von A nach B schiebt. Aber zum Schluss, wenn diskutiert wird, ist es, wenn man das eigene Land verlässt, oft sehr, sehr schwierig.
Definitiv. Aber ich muss auch sagen, also ich glaube in den Jahren, es war halt eine, was soll man das? Es ist eine kleine Industrie. Also wir haben immer unsere Deals per Handschlag gemacht und wir haben auch immer unsere Partner bezahlt. Und ich glaube, das ist halt einfach dieser Punkt. Das Allerwichtigste ist halt einfach, seinen Maßstab gerecht zu werden und von da aus einfach weiterzugehen. Und das ist auch das Wichtigste jetzt auch mit unseren Kunden. Wir hatten es jetzt auch gerade, wo ein Kunde meinte, hey Navid, wir haben uns in eine andere Richtung entwickelt. Wir haben Laufzeiten, wie gehen wir damit um? Ich sage, wenn ihr gehen wollt, dann geht.
Ja.
Es bringt ja nichts. Dann haben wir auch unseren Job falsch gemacht. Unser Job ist da, Nutzen zu stiften. Und nichts anderes.
Ja, ich denke, das ist in einer Kundenbeziehung super wichtig, auch zu sagen, du, wir haben zwar einen Vertrag miteinander, so handhaben wir das auch, wir haben sehr, sehr kurz laufende Verträge. Wenn einer von beiden nicht mehr möchte, muss man voneinander loskommen und das ohne, dass es irgendeinen Schaden nimmt oder dass man ewig streitet, sondern deswegen, also unser Vertrag hat exakt eine Seite und das seit 20 Jahren und genauso bleibt es auch. Also immer, wenn irgendwann den Vertrag rumfuschen will, sage ich, für uns ist das oberste Gebot, der Vertrag hat eine Seite. Ja, fairerweise, die Schriftgröße ist im Laufe der Jahre kleiner geworden, aber der hat wirklich nur eine Seite und es muss einfach bleiben, einfach und verständlich. Navid, auf diesem ganzen Weg, wer waren da so deine Mentoren oder was sind vielleicht auch, so wie gehst du mit Stress um, was hast du selber gelernt, wie funktionierst du, gab es da Wegbegleiter, gab es da Dinge, wo du sagst, das kann ich empfehlen, das habe ich für mich selbst ausprobiert, das lief eigentlich ganz gut?
Ich glaube, also zum ersten Teil an der Frage, ich glaube, es hört sich lustig an, aber mein Vater war für mich mein Idol oder ist noch immer mein Idol, wie er über 4, 5 Dekaden Freundschaften gepflegt hat.
Mhm.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, Geschäftsbeziehungen basieren auf Menschen.
Ja.
Und ich habe einfach enorm bemerkt, auch zum Teil bis zum Sterbebett, wie er Freundschaften gepflegt hat. Und das hat mich sehr stark beeindruckt. Gerade auch umso älter man wird, umso mehr man auch, sage ich mal, die Einschläge bekommt und natürlich auch mit 20 denkt man da ein bisschen anders.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Eine andere Sache, die ich für mich gemerkt habe, ist, und da hat mich auch Mallorca enorm geerdet, ist halt einfach im Jetzt zu leben und auch einen Bezug zu sich selber zu haben. Ich habe ja selber am Anfang gesagt, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in meinem Leben und habe wahrscheinlich bis meinem Mitte 30. Lebensjahr gar nicht auf mich geachtet. Das heißt, ich habe Bluthochdruck gehabt, ich habe geraucht, ich habe wenig geschlafen, ich habe viel gearbeitet. Alles nicht so Punkte, wo mein Arzt sagen würde, das ist optimal. Umso mehr ich achte, was ich esse. Ich gehe wirklich zeitig schlafen. Morgens, wenn ich aufwache, und das ist auch ein Hack für mich, ist es, sich mal wirklich um 7 Uhr morgens hinzusetzen und zu sagen, was willst du denn heute erreichen? Was sind deine Pläne? Was sind deine To-Dos? Bevor auch alle anderen Mitarbeiter kommen. Weil dann kannst du es gar nicht mehr. Dieses alles sich aus der Hand zu schütteln, das geht, wenn du irgendwie 2, 3 Leute bist. Aber ab einer gewissen Größe geht es halt einfach nicht mehr. Und das ist für mich halt einfach der Punkt, zum einen meinen Tag zu planen, verbindlich zu sein mit mir selber und verbindlich zu sein mit meinen Mitarbeitern. Und auf der anderen Seite aber auch sich selber zu finden und sich selber auch Revue passieren zu lassen und zu gucken, was macht gerade Sinn und was macht keinen Sinn. Was soll ich abschätzen? Also ich merke selber an mir, also ich gehe gerade Marathon in dem Sinne, wie ich mich weiterentwickle als Mensch. Und das ist auch das Schöne, dass man dafür die Zeit hat, daran zu arbeiten. Und ich suche mir auch dazu Hilfe.
Ja, das heißt so Coaches oder sowas? Was machst
du? Ja, ich hab einen Coach, den ich gerade die letzten 3 Jahre schon wöchentlich getroffen habe. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber ich habe im Endeffekt einen Coach, der mir hilft. Ich habe einen Chiropraktiker, der mir hilft. Und irgendwie zwischenzeitlich konnte ich nicht mehr wirklich gehen. Ich habe einen sehr, sehr guten Allgemeinarzt, der einmal im Jahr einen großen Checkup mit mir macht und auch mit mir daran arbeitet, dass ich auch, was meine Nutritions angeht, halt in einem Punkt bin, dass ich natürlich auch auf dem Pensum, wo ich arbeite, arbeiten kann.
Wir haben in Deutschland ganz oft nicht die Mentalität, so Coachings und Lebensberatung und Co., das ist ja hier nicht so ein Riesenthema, es wird immer größer.
Ja.
Aber das ist ja quasi nicht...
Nee, definitiv. Also ich muss auch jetzt, also auch mit meinem Coach spreche ich natürlich über viele Aspekte, sei es Sachen in der Firma, aber sei es auch private Sachen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch mit einem Außenstehenden darüber zu reden, der auch dafür, sag ich mal, ausgebildet ist.
Du lebst ja auf Mallorca. Ja, und wir sind ja alle, sind schon mal aus Versehen in solche Formate wie die Auswanderer reingerutscht. Hast du noch 2 oder 3 Tipps für Leute, die sich aktiv damit beschäftigen, Deutschland zu verlassen und nach Mallorca zu gehen?
Das Lustige ist ja gerade, wenn du die Auswanderer ansprichst, Andreas, den ja wahrscheinlich auch viele kennen, war mal früher mein Türsteher.
Welcher Andreas?
Der war auch bei den Auswanderern oder ist bei den Auswanderern. Dieser, der Pumper.
Okay.
Es war sehr lustig, wenn wir uns mal dann bei Lidl treffen, alle 4, 5 Jahre mal wieder. Ich glaube, ich habe eine Anekdote. Ich weiß noch, wo ich damals ausgewandert bin, bin ich zu meinem Anwalt nach Hannover gegangen und meinte, hey, ich wandere aus nach Mallorca. Und dann meinte er so, Herr Company, wissen Sie was, soll ich einen Tipp geben? Ich so, ja klar. Ich gebe Ihnen einen Tipp, wie Sie erfolgreich sein können auf Mallorca. Ich sage, ja, gerne. Gehen Sie mit noch mehr Geld dahin. Ich glaube, der Punkt ist, der Vorteil, den wir haben, ist, wir leben auf Mallorca, aber unser Geschäftsfeld und unser komplettes Geschäftsgebären ist nicht auf Mallorca. Unser Geschäftsgebären ist in Deutschland oder im europäischen Festland. Das macht es für uns sehr, sehr einfach. Ich glaube, wenn man wirklich, und es gibt sehr viele Glücksritter, die sagen, ich will jetzt nach Mallorca und will da jetzt irgendwie eine Bar aufmachen. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr hartes Geschäft. Und ich muss auch sagen, von mir, ich habe, glaube ich, die ersten 2, 3 Jahre enorm viel Lehrgeld bezahlt, um erstmal eine Infrastruktur aufzubauen, die funktioniert. Dienstleister zu finden, Anwälte zu finden, Steuerberater zu finden. Ich glaube, das ist halt einfach dieser Punkt. Es gibt auch da keine Abkürzung. Also jeder, der auf Mallorca leben möchte, sollte sich gute Partner suchen, um das einfach mal auf solide Beine zu setzen.
Okay, das heißt, Glücksritter auf Mallorca wird schwierig. Also auf Mallorca reich zu werden in Spanien ist nicht ganz so einfach. Wenn man hier in Deutschland eine funktionierende Struktur hat, die man vielleicht auch von dort aus bedienen kann, dann scheint es ganz gut zu funktionieren. Und such dir vor Ort richtig, richtig gute Hilfe im Sinne von Dienstleister, Rechtsanwälte, Steuerberater und Co. Das ist schon mit das A und O.
Definitiv. Also am Anfang macht man trotzdem wahrscheinlich irgendwie Fehler und zahlt Lehrgeld. Aber wenn man das dann zusammen hat, ist das eigentlich sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, jetzt nach 12 Jahren komme ich mit dem spanischen Steuerrecht einfacher aus als jetzt mit dem HGB.
Navid, vielen, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr inspirierender Podcast. Ja, ich bin ja selber großer Mallorca-Freund, also von daher habe ich auch wieder viel über die Insel gelernt. Auswandern kommt für mich noch nicht in Frage, aber es war sehr, sehr schön, dich hier zu haben. Navid, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Markus, vielen lieben Dank für deine Einladung und es ist immer schön, bei euch hier zu sein.
Und für euch alle heißt es, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Nicht vergessen, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Solltet ihr in die Verlegenheit kommen, uns auf LinkedIn, YouTube oder auch Spotify zu liken und zu abonnieren, kein Problem. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.